You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Damit herzlich willkommen zu den Antifa-News für diesen 30. April. Wir blicken heute einmal mehr zurück auf das rassistisch motivierte Attentat von Hanau vor 2 Monaten, nachdem nun Angehörige der Opfer Forderungen zu den Ermittlungen gestellt haben. Und wir blicken voraus auf den morgigen Tag, nämlich den 1. Mai, an dem es vielerorts Proteste geben soll. Doch zunächst der Kurzmelder.
Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das schreibt unter anderem der Tagesspiegel. Angeklagt ist der mutmaßliche Mörder und ein weiteres Mitglied der rechten Szene, der als Komplize an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Ausschlaggebend für die Tat sei nach der Bundesanwaltschaft die von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragene völkisch-nationalistische Grundhaltung des Täters. Er habe Walter Lübcke für seine Flüchtlingspolitik bestrafen wollen. Somit stehe gegen den Täter eine Anklage wegen Mordes aus niederen Beweggründen. Außerdem habe der Mord die nationale Sicherheit gefährdet. Verhandelt werde außerdem ein weiterer Angriff, an dem der Täter beteiligt gewesen sein soll. Er soll im Jahr 2016 in einem Kasseler Vorort einen Iraker mit einem Messer angegriffen haben. Dies werde als ein Mordversuch, ebenfalls aus rechten Motiven, gewertet. Der mutmaßliche Komplize sei indessen für psychische Beihilfe zum Mord angeklagt. Er habe den Täter mehrfach ermutigt, Walter Lübcke zu töten, unter anderem bei gemeinschaftlichen Schießübungen. Außerdem sei dem Komplizen auch der Kontakt zwischen einem Waffenhändler und dem Haupttäter zu verdanken. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde am 2. Juni 2019 tot auf der Terrasse seines Wohnhauses in Hessen gefunden. Er starb an einem Kopfschuss, den der mutmaßliche Täter am Abend des 1. Juni abgegeben haben soll. Die Fraktion der AfD in Sachsen-Anhalt hielt am gestrigen Abend eine Kundgebung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab. Das berichtet unter anderem die Magdeburger Volksstimme. Die Kundgebung und Demonstration fand gestern Abend auf dem Domplatz in Magdeburg statt. Den Veranstaltern seien entsprechende Auflagen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen mitgeteilt worden, unter anderem ein Mindestabstand zwischen den Personen. Berichten des Bündnisses Seebrücke Magdeburg zufolge sei dieser allerdings weitestgehend nicht eingehalten worden. Auch die Polizei habe sich sehr inkonsequent bei der Durchsetzung der Hygienemaßnahmen gezeigt. So hätten sich außerhalb der Abgrenzung für die Kundgebung schätzungsweise 150 Menschen dicht gedrängt aufgehalten. Das Bündnis Seebrücke Magdeburg, wo selbst mit 2 Mitgliedern zu einer Gegendemonstration vor Ort, sei aber von der Polizei des Platzes verwiesen worden. Damit gesellt sich auch diese Kundgebung und Demonstration zu weiteren Veranstaltungen von sogenannten Corona-Skeptikern, die zuletzt gehäuft an mehreren Orten in Deutschland und Österreich auftraten. Ein breites Bündnis aus dem Flüchtlingsrat Berlin sowie weiteren Organisationen und Bündnissen fordert die Umsetzung eines 10-Punkte-Plans in Bezug auf die Unterbringung von wohnungslosen und geflüchteten Menschen. Das schreibt das Neue Deutschland online. Hintergrund sei die Unterbringung von vielen obdachlosen und geflüchteten Menschen in Massenunterkünften. Diese würden sich in der aktuellen Situation in Bezug auf den Coronavirus zu einem absolut lebensgefährdenden Zustand entwickeln. In diesem 10-Punkte-Plan enthalten sind unter anderem die Einrichtung eines Krisenstabes, der für die Einzelunterbringung von Menschen sorgen soll, die Möglichkeit der individuellen Quarantäne oder die Aufrechterhaltung der Kältehilfeangebote, die zum 1. Mai eingestellt werden sollen. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung zur Unterstützung wohnungsloser Frauen. Die bisherigen Maßnahmen, die Wohnungslose und Geflüchtete unterstützen sollen, seien zu diesem Zeitpunkt unter keinen Umständen ausreichend. Und gerade deshalb sei ein weiterer Abbau dieser Maßnahmen nicht hinnehmbar. Die Forderungen dieses 10-Punkte-Plans seien gestern mit der Berliner Senatorin für Integration und Soziales diskutiert worden. Unterstützer sind neben dem Flüchtlingsrat Berlin unter anderem die Berliner Obdachlosenhilfe, die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen und die selbstorganisierte Flüchtlingshilfe Welcome United. Eine thüringische Kleinstadt möchte sich ein sogenanntes Ordnungskonzept von einer rechten Bürgerwehr vorlegen lassen. Das berichtet die Taz. Dabei handelt es sich um die Kleinstadt Meuselwitz und bei der Bürgerwehr um das entsprechend benannte Bürgerforum Meuselwitz. Verantwortlicher dieses Bürgerforums sei ein bekannter Neonazi mit einer Vergangenheit in der rechten Szene, inklusive Verurteilung unter anderem wegen Gewalt gegen einen Polizeibeamten. Ebenfalls soll das genannte Ordnungskonzept, welches der Taz wohl vorliegt, bedenklich wirken. Es soll die Vereinsmitglieder mit Möglichkeiten in Rechts- und Gesetzeswegen ausstatten, Kontrollgänge und die Teilnahme an polizeilichen Sicherheitsbesprechungen ermöglichen, sowie einen Ausweis bzw. einheitliche Kleidung für die Vereinsmitglieder etablieren. Der Bürgermeister der Stadt Meuselwitz habe den Verantwortlichen letzte Woche zur Umsetzung dieses Ordnungskonzeptes in das Rathaus eingeladen. Der FDP-Politiker könne die aufkommende Kritik an diesem Vorgehen nicht nachvollziehen und sehe sein Handeln als Unterstützung der Bürger der Stadt in ihrem Willen, sich einzubringen.
Letzten Donnerstag veröffentlichten Angehörige und Betroffene des Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020 sowie ihren Rechtsbeiständen eine Presseerklärung. Überlebende und Angehörige der Mordopfer des rassistischen Attentats verlangen darin Akteneinsicht in die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft oder auch die Durchführung von Informationsgesprächen mit ihnen. Darum soll es jetzt hier gehen in den Antifa News.
Wir denken heute an Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nessa Hashimi, Mercedes Kirpaç, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Horn, Fatih Saracoğlu.
Ihre Namen sollen nicht vergessen werden. Ebenso wenig die Umstände und die Verhältnisse, in denen sie starben. Seit nunmehr 2 Monaten warten Überlebende und Angehörige der Ermordeten des rechten rassistischen Anschlags in Hanau am 19. Februar auf Antworten und Informationen zu ganz zentralen Fragen. Die bisherige Politik der Intransparenz durch fehlende Informationen von Seiten der Polizei und der Generalbundesanwaltschaft führen zu einer weiteren Belastung der Überlebenden und Angehörigen von Hanau. Diese Fragen zu klären, unterstützt auch ein solidarisches Umfeld wie die Initiative 19. Februar.
Ja, da sind ja ganz persönliche Fragen auch dabei für die Angehörigen, die Sie gerne beantwortet haben wissen und die an Ihnen nagen. Also wie sind Ihre Söhne und Töchter da behandelt worden oder was war mit denen in den letzten Minuten oder auch länger, dass Sie das nicht wissen. Aber eben, wie gesagt, auch vieles darum. Was ist der Hintergrund der Tat? Und das gibt immer wieder auch neuen Gerüchten Nahrung. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Gab es doch noch irgendwelche anderen Hintermänner oder Beteiligte und so? Und dort die ganze Zeit wirklich gar nichts zu sagen, ist schon bitter und natürlich für die Menschen, um mit dieser ganzen Trauer und Trauma umgehen zu können oder umgehen zu wollen, das nagt natürlich endlos.
Das beschreibt Hagen von der Initiative 19. Februar. Nach den rassistischen Morden in Hanau wurde diese Initiative gegründet zur Unterstützung der Betroffenen und um die Forderung nach Aufklärung und politischen Konsequenzen Gehör zu verschaffen. Fragen, die die Angehörigen der Getöteten und Überlebende des Anschlags in Hanau ebenso quält: Warum wurden die Mobiltelefone der Ermordeten und Überlebenden sichergestellt und sind zum Teil bis heute nicht herausgegeben? Hagen von der Initiative 19. Februar erkennt hier, wie auch schon in vielen anderen Fällen rechter Gewalt und Morde in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das, was als Täter-Opfer-Umkehrung beschrieben wird.
Wir hatten noch was Zusätzliches, nämlich dass angeblich der Vater des Täters, der wohl zwischenzeitlich in der Psychiatrie war, dann wieder entlassen wurde, also freigelassen wurde und in dem alten Wohnhaus war, dass dann auch die Angehörige oder Verwandte, die da in der Nähe wohnten, angesprochen wurden und fast so ein bisschen ermahnt wurden, den in Ruhe zu lassen und so. Insgesamt trägt das natürlich zur Verunsicherung bei. Weil genau diese Angst besteht, hier jetzt wird gegen uns ermittelt, oder wir sind jetzt auch immer wieder die Bösen oder die Gefährlichen, und das ist natürlich auch angesichts dessen, was da passiert ist, ein Unding.
Angehörige und Überlebende müssen nun an die Öffentlichkeit treten, um gegen die Ermittlungsstrategien des Bundeskriminalamts anzukämpfen, statt sich auf diese verlassen zu können. In einer aufklaffenden Lücke staatlicher Aufklärung im Falle des rassistischen Anschlags in Hanau sorgen gerade erneut zivilgesellschaftliche Initiativen und Journalistinnen dafür, dass weitere Informationen an die Öffentlichkeit geraten.
Zum Beispiel, dass eine Ceska im Einsatz war, also eine Waffe, die eigentlich als Mordwaffe des NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds gilt, dass der Täter eine Webseite hatte mit einem weißen Wolf und blauen Augen drauf und wie der Spiegel ja unlängst enthüllt hat, in der Slowakei in so einem Spezialcamp für Waffenausbildung unterwegs war. Es sind Fakten, die eigentlich unbestritten sind. Aber alles Weitere, was ganz einfach wäre zu erklären, weil es gibt natürlich ballistische Untersuchungen, längst abgeschlossen beim BKA, beim Bundeskriminalamt. Es gibt natürlich mit Sicherheit Zwischenergebnisse der Ermittlungen. Da könnte was gesagt werden, da könnte ganz schnell was geklärt werden zum natürlich rechtsradikalen Hintergrund und Motiv.
Es hakt an den entscheidenden Stellen. Die Initiative 19. Februar versucht daher etwa den Weg über kleine Anfragen.
Was wir auch gemacht haben, ist jetzt über Martina Renner von der Linken im Bundestag eine kleine Anfrage zu stellen. Ich glaube, das sind dann 44 Fragen geworden, wo wir hoffen, dass sich auch darüber weiterer Druck entfaltet, dass die Behörden da endlich Informationen teilen. Und ansonsten ist es aber auch sehr schwierig, da dran zu kommen. Also der gesellschaftliche Druck müsste insgesamt größer werden, von viel mehr Akteuren noch, da Druck zu machen. Das ist gerade schwierig, weil sich kaum jemand treffen kann, weil alles überdeckt ist mit der Corona-Krise. Das macht es den Behörden vielleicht auch gerade einfacher.
An dem, was wir gerade in Hanau beobachten, tritt erneut die Schwierigkeit von Aufklärung zutage. Auf der einen Seite die Systematik in der schlechten Aufklärung rassistischer Morde und rechter Gewalt in der BRD, die kritische Beobachterinnen seit Jahrzehnten bemängeln. Auf der anderen Seite das wachsende Wissen, insbesondere das wachsende migrantische Wissen, etwa aus den NSU-Morden oder der vielen weiteren rechten Gewalttaten der letzten Jahrzehnte. Ein Wissen, das eigentlich dazu beitragen müsste, dass sich endlich etwas verändert.
Wir haben ja nun mal in der schlimmsten Art und Weise erlebt. Und das ist ja bis heute so, dass hier auch bei aller Trauerrederei auch in Hanau bis heute keine NSU-Akten hier geöffnet werden und so weiter. Also von daher ist da auf jeden Fall Misstrauen angesagt oder zu versuchen, eben mit eigener Recherche das immer wieder zu hinterfragen. Das andere ist, dass es ja auf verschiedenen Ebenen gelagert ist. Also wir haben in Hanau ja auch eine Vorgeschichte, die jetzt auch hier die Verwandten nochmal zur Sprache gebracht haben. Also es gab vor 2 Jahren, schon im Mai 2018, den Vorfall mit einem total bewaffneten und uniformierten Typen, der genau in demselben Stadtteil, genau in derselben Gegend, wo jetzt das Attentat stattfand, also der zweite Teil des Attentats stattfand, der zweite Tatort, gab es einen Übergriff mit einer Waffe, also mit einem Sturmgewehr. Und das ist offensichtlich zwar irgendwie zu den Akten gegangen, aber nicht wirklich recherchiert worden. Also es gibt weitere Sachen rund um diese Waffenerlaubnis für den Täter, wo einige Ungereimtheiten zusammenkommen oder man kann anfangen, muss zu denken, dass es doch eine Kette von staatlichem Versagen, also von behördlichem Versagen gab.
Der Mangel an Informationen durch den Generalbundesanwalt und das BKA führen dazu, dass die Unsicherheiten der Überlebenden und der Angehörigen der Mordopfer vergrößert wird. Es werden Spekulationen darüber ausgelöst, warum diese Informationen nicht herausgegeben werden. Und dennoch, es wird weiterhin mit Schweigen reagiert. Auch auf die Pressemitteilung von Überlebenden, Angehörigen und ihrer rechtlichen Vertretung letzte Woche. Für Hagen von der Initiative 19. Februar bleibt es völlig unverständlich, dass es keinerlei Zwischenergebnisse gibt. Doch die Initiative bestärkt dies nur noch mehr, diese Leerstelle weiterhin zu thematisieren.
Hier in Hanau hat sich ja sozusagen jetzt eine übergreifende Initiative oder Kampagne gebildet, nämlich an jedem 19. des Monats an die Ermordeten zu gedenken. Und wir werden das auch weiter tun am 19. Mai, am 19. Juni, am 19. Juli. Also es sind immer wiederkehrende Daten, an denen wir aktiv werden, hier in dem Hanauer Netzwerk, sage ich mal, von verschiedenen Initiativen, die in verschiedener Form auch verbunden sind oder wo auch eben Angehörige, Freunde, Überlebende beteiligt sind, und werden auch diese Tage immer wieder nutzen, um deutlich zu machen, dass wir hier keinerlei Ruhe lassen werden und dass wir also unbedingt da wirklich diese Aufklärung brauchen und fordern und nicht stillhalten werden, bis das wirklich geklärt ist.
Und die Initiative 19. Februar will einen Raum schaffen, einen Raum des Vertrauens, der Solidarität und des kritischen Nachhakens und Nicht-Aufhörens zu fragen. Nächsten Dienstag, am 5. Mai, eröffnet die Initiative 19. Februar daher offiziell eine Anlaufstelle in Hanau.
Wir haben sehr schnell einen Raum gesucht, gefunden, ganz nah am ersten Tatort. Also schräg gegenüber, einen schönen Raum, den wir uns jetzt umgebaut und renoviert haben und den wir jetzt am nächsten Dienstag eröffnen werden und der insofern auch nochmal ein Raum nicht nur des Zusammentreffens, des Zusammenkommens, des Trauerns, des sich gegenseitig Ermutigen sein wird, sondern auch eine, in der wir dann auch von wo wir aus auch die Recherche weiterführen werden.
Von Hanau nun ein Blick voraus auf den morgigen Tag. Man wird herausgehen zum 1. Mai, jedoch natürlich unter Corona-Schutzmaßnahmen. Proteste werden vielerorts diesmal anders stattfinden. Wie und wo, das haben wir hier für euch zusammengetragen.
Dieser 1. Mai ist besonders in vieler Hinsicht. Es gibt keine Großdemos, keine Bierzelte der Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte schon im März alle Kundgebungen und Demos abgesagt. Die Maßnahmen gegen die Corona-Krise schränken die Versammlungsfreiheit stark ein. Auch inhaltlich ist der 1. Mai durch die Corona-Krise beeinflusst. Die Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen sind verändert, oft verschlechtert. Um strenge Versammlungsauflagen zu umgehen und Demonstrierende nicht der Gefahr auszusetzen, sich anzustecken, wird der 1. Mai kreativ begangen. In Hannover gibt es zum Beispiel eine Radiokundgebung bei dem freien Radiosender Radio Flora.
1. Mai 2020. Schweigen. Totenstille. Demonstrationen? Nicht zu sehen. Erster Mai 2020 bei Radio Flora ab 9 Uhr weltweit unter www.radioflora.de. Radio Flora gibt denen eine Stimme, die sonst nicht gehört werden.
Ja, dieses Jahr haben sich die Bedingungen für unsere politische Praxis natürlich auch grundlegend geändert durch die Covid-19-Pandemie. Und eigentlich war der Plan, wieder eine große Demonstration auf die Beine zu stellen, parallel zur herkömmlichen Gewerkschaftsdemonstration am 1. Mai. Und ja, da mussten wir natürlich auch erstmal umdenken. Und uns war aber klar, dass wir nach wie vor unbedingt auf die Straße wollen und präsent sein wollen. Und dann sind wir zu einer Radiosendung gekommen. Genau, das ist jetzt auch der Plan, dass wir eine Radiosendung aufgenommen haben, zusätzlich dezentrale Aktionen stattfinden sollen und es dann auch die Möglichkeit gibt, dass diese noch in der Radiosendung integriert werden. Alle Menschen hoffentlich die Boxen ans Fenster stellen und wir auch öffentliche Plätze beschallen wollen mit dieser Radiosendung, sodass das Ganze dann in der ganzen Stadt am 1. Mai zu hören ist und alle sich fleißig beteiligen können, die möchten.
Auch in Hamburg wird der 1. Mai im Radio übertragen, beim Freien Senderkombinat in Hamburg oder im Livestream. In Hamburg wollen militante Neonazis eine Kundgebung abhalten. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts mobilisiert dagegen zu mehreren Mahnwachen. Außerdem hat sich in Leipzig ein Bündnis gebildet, das um 14 Uhr eine Kundgebung auf dem Augustusplatz angemeldet hat. Unter dem Motto »Danke heißt mehr Lohn, mehr Schutz, mehr Mitbestimmung« liegt der Schwerpunkt des diesjährigen 1. Mai in Leipzig auf den sogenannten systemrelevanten ArbeiterInnen. Andernorts gibt es kleinere Aktionen und Livestreams, wie zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg. Dort hat das revolutionäre 1. Mai-Bündnis dazu aufgerufen, mobil zu sein und in kleinen Gruppen dezentrale Aktionen zu starten. Dadurch soll die Ansteckungsgefahr verringert und die Aktion unkontrollierbar sein, ist auf Indymedia zu lesen. In Berlin-Grunewald ist außerdem ein Autokorso und eine Kundgebung geplant. Das Ganze wird auch live gestreamt. Organisiert wird das Ganze von dem Quartiersmanagement Grunewald, das schon länger für den 1. Mai mobilisiert. Erika vom Quartiersmanagement erklärt, was es damit auf sich hat.
Ja, das Quartiersmanagement hat sich vor 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile gegründet. Wir konnten es nicht mehr mit ansehen, wie dieses Villenviertel Grunewald sich immer mehr abspaltet, den Kontakt verliert zur Gesamtgesellschaft. Ja, da haben sich gefährliche Parallelgesellschaften gebildet. Die haben Die wurden isoliert hinter Zäunen, voneinander getrennt, dort in diesem Problembezirk. Und wir in Sozialarbeiterinnen-Manier sind sozusagen dahin gegangen, aufsuchende Sozialarbeit im Villenviertel, um diese gefährliche Parallelgesellschaft wieder einzuholen. Haben verschiedene Maßnahmen gemacht, Gespräche am Gartenzaun gesucht. Und sind da eben durch die Straßen gezogen, Beratungen, Enteignungsberatungen. Mit einem großen, breiten, interkitionalen Bündnis waren wir dort vor Ort. Hat auch sehr gut geklappt. Es waren auf der letzten Demo 7.500 Leute. Genau, jetzt aufgrund der Lage haben wir eingesehen, wir müssen unsere Strategie ändern und überlegen nun, wie wir infektionssichere Hausbesuche vor Ort durchführen können am 1. Mai.
Der 1. Mai ist wegen der Corona-Krise schwierig zu planen, sagt Erika.
Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir infektionssicher dort vor Ort sein können und haben dann eine Kundgebung angemeldet, nur mit 20 Leuten, wie es sozusagen die Verordnung gerade vorsieht, einen Autokorso, weil wir der Meinung sind, das ist die infektionssicherste Variante, ne, weil man einfach nicht so nahe stehen kann im Auto. Und eben einen Livestream, was ja auch gerade viele machen, der immer zu verschiedenen Orten in der ganzen Stadt, überall wo was los ist, zu Künstlerinnen und Künstler, zu Aktivisten, da ein großes Netzwerk macht. Also diese drei Sachen waren geplant oder sind geplant. Jetzt müssen wir schauen, ob das durchkommt. Der Autokorso ist derzeit verboten, das ist jetzt gerade vor Gericht. Die Kundgebung wurde verboten, was wir relativ skandalös finden, weil wir sehr kooperativ waren, weil wir sehr verantwortungsbewusst gehandelt haben. Aber das wird nicht klappen. Auf jeden Fall wird ab 14 Uhr dieser Livestream klappen und ich glaube, das wird in jedem Fall absolut sehenswert. Und das Schöne ist, dass man gar nicht vor Ort sein muss. Also man muss noch nicht mal in Berlin sein. Man kann quasi jetzt weltweit diesem Spektakel folgen.
Aber was hat denn ein Villenviertel in Berlin, Grunewald, mit Arbeitskämpfen, dem 1. Mai und der Corona-Krise zu tun? Erika erklärt.
Frei nach Brecht, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Arbeitskämpfen und die Frage nach sozialer Gerechtigkeit und aber auch Armut und eben diesem Reichtum oder diesen ungleichen Vermögensverhältnissen. Und wir haben halt gesagt, wir gehen genau in den Bezirk, wo die Leute leben, die eben von diesem System, das wir haben und das wir auch als ungerecht empfinden, eben profitieren. Und darum gehen wir da vor Ort sozusagen in das Herz der Finsternis, wenn man so will, und sind da vor Ort und stellen eben diese Fragen und zeigen diese Zusammenhänge auf. Denn Armut und Arbeitskämpfe werden, denke ich, eher thematisiert und Reichtum ist etwas, was sehr diskret abläuft. Es sind natürlich aber auch weniger Leute, also es sind ja viel weniger Leute reich als arm. Und da muss man einfach den Finger in die Wunde legen. Und was es mit Corona zu tun hat, Corona spitzt natürlich die Verhältnisse extrem zu. Und wenn wir uns jetzt gesundheitlich durch diese Corona-Krise durchmanövrieren, dann haben wir eine fette Wirtschaftskrise. Also und da ist das Gefährdetsein ungerecht verteilt. Genauso wie mit dem Krankwerden ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man eben in Armut rutscht oder die Wohnung verliert, den Job verliert und so weiter. Da sagen wir, flatten the curve ist gerade in aller Munde. Es geht halt nicht nur um Inkubationszahlen, sondern auch flatten the curve auf Armutsgefährdung. Oder allgemein diese ganzen Hashtags kann man sehr gut umschreiben, zum Beispiel stay at home. Ja, stay at home ist einfach, wenn man ein Home hat, einen Ort zu wohnen und vor allem, wenn man eine Villa hat. Social distancing muss man sich auch erstmal leisten können. Also es macht durchaus Sinn, diese Themen alle zusammenzudenken.
Mit diesen Hinweisen auf den morgigen 1. Mai enden die Antifa-News für diesen 30. April. Nachhören könnt ihr diese auf radiokorax.de und auf freie-radios.net. Und in der nächsten Woche gibt's dann die nächsten aktuellen.